Ein ständiges Summen tönt aus dem Belüftungssystem des Forschungsschiffs. Unsere Augen sind auf den Bildschirm gerichtet. Es ist, als würden wir in ein anderes Universum fallen. Partikel treiben vorbei. Phytoplankton und Krill. Meeresschnee. Manchmal flackert eine Salpe oder eine Qualle auf und verschwindet dann wieder. Auf einem anderen Bildschirm, an der gegenüberliegenden Wand, sehen wir, wie die Winde jeden Meter der 9 Kilometer langen Glasfaserleitung langsam abrollt. Die Lebensader, die die Unterwasserkamera mit dem Bildschirm verbindet. Am unteren Rand unserer Anzeige purzeln die Zahlen der Tauchtiefe rhythmisch, wie auch die Temperatur. 12 Grad, 11,7 Grad. Auf etwa 350 Meter Tiefe erreichen wir den Grund des Dangard Interfluvis, einem Gebiet, das 2 Täler des Wittert-Tiefsee-Canyons verbindet. Hier ist der Meeresboden flach, aber nicht eben. Luke, einer der Windentechniker, hält eine Fernbedienung mit Drehknöpfen, Tasten und Schiebereglern in den Händen. Seine Aufgabe ist es, die Kamera genau 1,40 Meter über dem Meeresboden zu halten. Alle 30 Minuten wechselt er die Position mit Martin. So vergeht die Zeit in den nächsten 3 Stunden. Hallo Martin. Bis später, Luke. Zunächst bin ich etwas enttäuscht. Der Meeresboden besteht aus nicht viel mehr als aus haferbreifarbenem Sediment. Ich hatte gehofft, dass wir Kaltwasserkorallengärten, bunte Anemonen und Seefedern finden würden. Üppige, stillstehende Tierwälder. Stattdessen sieht der Meeresboden aus wie die schlammigeren Teile eines Seeufers oder wie die sich endlos erstreckende Eintönigkeit eines Watts. Joe, der Ingenieur, muss alle 30 Sekunden den Auslöser der Kamera drücken, um einen Schnappschuss dieser kargen Meereslandschaft zu machen. Er hat einen Wecker gestellt, der ihn daran erinnert, falls er in Gedanken abschweift. Wir anderen 4 sitzen herum und beobachten. Eine von uns protokolliert, was wir sehen. Wellenförmige Markierungen auf dem Meeresboden, sogenannte Rippel, noch mehr Rippel. Wir versinken in eine entspannte Grundstimmung. Außerhalb der Bullaugenfenster ist es Nacht. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, alle an Bord des Schiffes schlafen. Alle außer uns, die auf den Bildschirm starren, auf den Meeresboden und versuchen zu verstehen, was wir in dem Wenigen, das wir sehen, erblicken. Rippel, Korallentrümmer, Rippel, Rippel. Manchmal sehen wir Klinker. Runde, schwarze Steine, faustgroß. Meistens liegen sie in Gruppen herum. In der Zeit der Dampfschiffe wurde die verbrannte Asche über Bord geworfen und der kompakte Schlack fiel direkt auf den Meeresgrund. Wie die Kieselsteine in Hänsel und Gretel markieren sie heute die Passagen alter Schifffahrtsrouten. Der transatlantische Traum ist noch immer in der Klinkerspur zu lesen, einer stillen Fährte vergangener Reisen. Wo Klinker ist, ist Leben. Anemonen heften sich daran. Oder gelegentlich Seefedern, lange, federartige Tiere, Ruten mit winzigen Tentakeln. Wie alle anderen Filtertiere fangen sie Partikel auf, die etwas über dem Meeresboden schweben und von den Unterwasserströmungen herangetragen werden. Es muss ein so einfaches Leben sein, da zu sitzen und darauf zu warten, dass das Futter von oben herabregnet. Das Tier muss nur seinen Körper so weit wie möglich ausstrecken und sammeln, wie Sterntaler in Grimms Märchen. Die Wissenschaftler bezeichnen sie als Megafauna, obwohl sie nur wenige Zentimeter groß sind. Und ich finde das ein bisschen lustig. Aber je länger ich die Erscheinungen hier betrachte, desto besser verstehe ich das. Wo es nicht viel gibt, wird sogar das hier zu einem Fest des Lebens. Und mehr noch, sobald eine Lebensform vorhanden ist, versammeln sich weitere. Wühlende Arten wie Würmer und Krabben, die im Sediment leben. Normalerweise verstecken sie sich, aber manchmal sehen wir ein Loch, aus dem ein Hummer mit Stielaugen in das Licht der Kamera starrt. Joe drückt mit dem Zeigefinger auf die Maus und klick, wird ein Foto gemacht. Es wird später in dem riesigen Datenarchiv landen, das Brian mit Anmerkung versieht. Nephrop wird er notieren, mit dem genauen Ort und Zeitpunkt der Sichtung. Was wir hier tun, ist eine Baseline zu erstellen, eine erste Bewertung dessen, was wir hier unten finden. Wenn in einigen Jahren jemand anderes genau denselben Abschnitt des Meeresbodens untersucht, wird er Veränderung oder auch keine Veränderung feststellen können. Sobald 2 Datensätze vorliegen, sind Vergleiche und Analysen möglich. Manchmal sehen wir Fischereiabfälle, Teil eines Netzes, eine fremdartige, aufgerollte Struktur im kargen Sediment. Schleppnetzfischer verlieren ständig Dinge. Die Wissenschaftler erzählen Geschichten von Expeditionen in die Tiefseeschluchten, wo sich der größte Teil des Mülls ansammelt. Die Strömungen tragen alles Leichte über den Meeresboden, so wie der Wind an Land eine Plastiktüte vor sich herweht. Am Ende sinkt alles in die Canyons. Und die Menge an Plastik dort ist besorgniserregend. In jedem Tiefsee-Canyon ist es dasselbe. Ob in Japan, in Kalifornien, entlang der Küste Afrikas. Teile von Fischernetzen werden zu Geisternetzen, die weiterhin Fische und andere Tiere fangen und niemand wird sie jemals befreien. Alles hier unten kommt von oben. Manchmal sehen wir einen Stein, kugelförmig von der Größe eines Basketballs. Manche sind rötlich, andere grau. Meistens sind sie mit Muscheln, Anemonen und Moostierchen bewachsen. Vor 18.000 Jahren rissen Gletscher Brocken aus dem Land. Als sich Teile des Eises lösten, trieb es ins Meer hinaus. Wenn es schmolz, sank alles, was es mit sich führte, auf den Meeresgrund. Einige der Gletscher zerbrachen in Bruchstücke von der Größe einer Stadt und trieben fort. In der Nähe von Schottland hinterließen solche Eisberge Schrammspuren im Sediment. Lange Furchen, wo die Unterseite des Eises den Boden aufschürfte. Manchmal winden sich die Spuren im Kreis. Hier hob die Flut die Eisberge an, drehte sie und hinterließ Markierungen, die noch heute sichtbar sind. So wenig verändert sich hier unten im Laufe der Jahrtausende. Die Zeitenlandschaft des Ozeans ist eine andere, als wir sie gewohnt sind. Sie verbirgt eine schleichende Parallelwelt direkt vor unseren Augen. Nach einigen Nächten passiert es. Luke muss nicht mehr auf die Tiefenangabe des Bildschirms schauen, um zu wissen, wann er die Kamera anheben muss. Er weiß intuitiv, wann sich der Meeresboden zu einem 2 Meter hohen Hügel erhebt. Und auch wir anderen bemerken es. Wir beginnen, die Muster und Veränderungen zu verinnerlichen, zu verstehen. Im Laufe von 3 Wochen sind wir mit dem Meeresboden vertraut geworden. Am Ende unserer Schicht fällt das Licht der aufgehenden Sonne durch die Bullaugenfenster. Wir betrachten die Korallenreste, die sich in den Riffelungen des Sediments angesammelt haben, und lesen sie wie ein riesiges, lebendiges Archiv.